Liebe Schwestern und Brüder, es ist schön, wieder bei euch zu sein. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Als ich das letzte Mal hier war und predigen durfte, da habe ich etwas von meinen Schwierigkeiten mit dem Beten erzählt. Pastoren können da auch Probleme haben, wie ganz normale Leute auch. Und ich habe dann das Hilfsmittel vorgestellt, das mich angeleitet hat, meine Gedanken zu disziplinieren, dass sie nicht wie eine wild gewordene Affenherde durch die Bäume toben. Und das sind die Perlen des Glaubens. Da sind sie. Dieses kleine Armband, ihr erinnert euch, das ist eine Gebetskette. Und sie beginnt mit der goldenen Perle, die sieht man da oben auch, und das ist die Gottesperle. Sie wird gefolgt von einer kleinen ovalen, das ist eine Perle der Stille. Und dann kommt die Ich-Perle, da geht es heute drum, das ist das Thema. Danach kommt die Taufperle, da bete ich zurück zu meiner Taufe. Die nächste ist die Perle der Wüstenzeiten oder auch der Anfechtung. Und dann kommt die blaue Perle, die Perle der Gelassenheit. Da hatte ich letztes Mal zu gesprochen. Dann die beiden roten Perlen stehen für die Liebe Gottes. Das müssen zwei sein, weil die Liebe Gottes so groß ist. Dann folgen drei Perlen des Geheimnisses. Da geht es um geheime Dinge, die ich mit Gott bespreche. Das ist ganz privat, geht nur Gott und mich an. Dann folgt die schwarze Perle, das ist die Perle der Nacht oder des Todes, gefolgt von der weißen Perle der Auferstehung. Und dann bin ich wieder zurück bei der letzten Perle, bei der goldenen, und diesmal ist es die Perle des Segens. Also keine Angst, ihr müsst diese kleine Kette nicht übernehmen zum Beten, ihr müsst sie auch nicht kaufen. Sie ist kein Gesetz der Meder oder Perser. Man kann beten, wie man möchte und wie einem der Schnabel gewachsen ist. Ich sage nur, mir ist das eine Hilfe geworden, weil ich damit mein Gebet konzentrieren kann und weil es gleichzeitig biblisch durchtränkt wird. Es geht heute um die kleine weiße Ich-Perle. Es geht also um mich und dabei geht es im Subtext immer auch um dich. Ich weiß nicht, ob du eine Urgroßmutter gehabt hast. Urgroßmütter sind heutzutage selten. Ich habe eine gehabt. Und die war steinalt und stocktaub. Und damals gab es noch keine elektrischen Hörgeräte. Und sie hatte so ein ehrfurchtgebietendes Hörrohr und man musste in dieses Rohr hineinsprechen, wenn sie einen verstehen sollte. Und wenn das gar nicht ging, dann hatte sie eine kleine Tafel, da musste man draufschreiben, was man meinte, damit sie das auch mitbekam. Ich konnte damals noch nicht schreiben, ich war 3 Jahre alt, ich habe ihr was gemalt und das hat sie immer gefreut. Und dann habe ich mit meiner hellen Kinderstimme in das Hörrohr gesungen. Und da war sie immer ganz begeistert von. Und sie war außerdem weitsichtig. Sie hatte eine von diesen Brillen, die die Augen ganz groß machten, so wie bei Rotkäppchen und der Wolf. Großmutter, warum hast du so große Augen? Ich erzähle von meiner Urgroßmutter, weil sie eine ganz komische Überzeugung hatte. Und zwar meinte sie, dass man kleine Kinder nicht in einen Spiegel sehen lassen dürfe. Und sie hat ihre Urenkel auf dem Arm durch ihre Wohnung getragen und immer wenn sie an einen Spiegel kam, hat sie sich schnell rumgedreht, dass das Kind nicht in den Spiegel sehen konnte. Das ist mir erzählt worden. Und ich habe mich gefragt, warum hat sie das wohl gemacht? Ist das so ein altgermanisches Tabu? Oder war das etwas ganz besonders Frommes, von dem ich noch nie gehört hatte? Und vor allen Dingen, was wollte sie damit erreichen? Ich weiß es nicht. Ich kann sie auch nicht mehr fragen. Ich vermute aber, dass sie verhindern wollte, dass das Kind in den Spiegel sieht und plötzlich feststellt, das bin ja ich. Denn wenn man sagen kann, das bin ja ich, dann weiß man auch, dass man wer ist. Das heißt, man kann sich in Beziehung zu anderen Menschen setzen und ich hätte ja dann vielleicht sagen können, ich bin zwar klein, aber ich werde mal groß, wie du. Oder ich bin ein Mann, du bist nur eine Frau. Oder ich bin jung, du bist alt. Ich bin schön, du bist faltig. Vielleicht hat sie das gefürchtet. Es ist ja tatsächlich so, wenn jemand entdeckt, dass er ich ist, dann stellt er fest, dass er eine abgegrenzte Persönlichkeit ist und damit etwas Besonderes. Und es wird schwerer, ihn zu beherrschen. Ein Kind braucht in der Regel ganze 3 Jahre dazu, bis es ich sagen kann und versteht, was damit gemeint ist. Es kann dann schon lange Papa und Mama sagen und kann die Geschwister auseinanderhalten und Onkel und Tante und Cousins und kann ganz viele Dinge mit Worten benennen, kann auch seinen eigenen Namen sagen. Aber beim Ich sagen, da muss es damit zurechtkommen, dass andere Leute auch Ich sagen und damit etwas ganz anderes meinen. Wenn das Kind also anfängt, ich zu sagen, dann entwickelt es ein inneres Bild von sich selber. Und das nennt man Selbsterkenntnis. Und damit sind wir bei der Ich-Perle. Was man ja am allerwenigsten erwartet, wenn man sich in das Gespräch mit Gott vertieft, dass es um ein Selbst geht, dass man zum eigenen Ich kommt. Normalerweise beten wir viel und gern für das, was wir brauchen. Für Glück und Geld und Gesundheit und für ganz viele Anliegen, die mit unserem Leben zu tun haben. Aber ich für mich im Sinne der Selbsterkenntnis? Doch wohl eher selten. Was soll ich über mich beten? Geht es mir am Ende wie meine Urgroßmutter, die lieber den Spiegel zugehängt hat, damit das Kind sich nicht darin ansehen kann? Will ich mich eigentlich sehen, so nackt und bloß, wie ich vor Gott bin, aufgedeckt bis in die tiefsten Tiefen meiner Persönlichkeit? Was erwartet mich, wenn ich die Ich-Perle bete? Manchmal sage ich ganz schlicht und ergreifend Danke. Weil ich neu feststelle, dass ich direkt nach Gott komme. Da ist nur noch die Perle der Stille dazwischen und sonst bin ich ganz nah bei ihm. Ich bin unmittelbar zu Gott. Zwischen Gott und mir gibt es keine Instanz, die mir das Heil verkaufen oder verwehren könnte. Kein Papst, kein Bischof, kein Pastor, keine lieben Geschwister. Nein, ich bin ganz nah bei Gott. Das ist das, was Martin Luther vor 500 Jahren ganz neu entdeckt hat. Und das war damals revolutionär. Und das ist es eigentlich heute immer noch. Ich bin direkt neben Gott und das ist ein Ehrenplatz. Und dann bete ich, Herr, ich bin so froh, du bist mir ganz nah. Ich danke dir dafür. Die Ich-Perle erinnert mich außerdem an etwas sehr Grundlegendes und ich bin immer wieder geneigt, das zu vergessen. Und dieses Grundlegende heißt, ich bin wertvoll. Der Psalm 8 hat so eine Spiegelfunktion und hilft mir, ich zu sagen und zu staunen. Da heißt es nämlich, wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Und jetzt kommt die Antwort, du hast mich nur wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du mich gekrönt. Du hast mich sogar zum Herrn gemacht über deine Hände Werk. Bei der Nachtwanderung unter dem gestirnten Himmel, bei der kühnen Bergtour bis an die Grenze des ewigen Eises, bei dem Segeltörn auf hoher See, da erlebe ich mich eher als ein Krümel gegenüber der überwältigenden Majestät der Natur. Aber Gottes Wort spiegelt mir etwas bahnbrechend Neues, dass ich zwar klein, aber dass ich nur wenig niedriger bin als Gott. Das heißt, ich bin wer? Ich bin nämlich Gottes Kind. Ich bin sein Gegenüber. Ich bin sogar sein Ebenbild. Ich bin ein Mensch. Und das ist ein Ehrentitel. Ich bin sein Mensch. Und ich nehme die Dinge wahr wie Gott. Und ich bin derjenige, der mit ihm darüber reden darf. Ich bin sein Sachverhalter und ich bin sein Ansprechpartner. Meine Minderwertigkeitsgefühle, die mich immer umschleichen, müssen jetzt respektvoll zur Seite treten und Spalier stehen, denn hier komme ich, der bei seinem Vater in den Spiegel sehen durfte und ich weiß jetzt, wer ich bin. Ich bin sogar fast wie Gott sein Ebenbild. Und ich sage, Herr, wie hast du das wunderbar gemacht? In deinen Augen sehe ich mich ganz neu. Wenn man diese kleine weiße Ich-Perle ganz genau anschaut, dann sieht man allerdings auch, dass sie nur halb transparent ist. Ein Teil ist ganz klar und der andere ist von Schlieren durchzogen und die Farbe changiert, es sind Einschlüsse darin. Und das versinnbildlicht mir, dass auch ich ein Mensch bin mit Brüchen in meiner Persönlichkeit. Da gibt es Dinge, die sind selber für mich ein Rätsel. Warum ich zum Beispiel so schnell furchtsam bin, warum die Wut so vehement in mir hochkocht manchmal, warum ändere ich so bald meine Meinung, warum lasse ich mich vom Bösen beeinflussen, bin ich eigentlich fähig, gut zu sein? Ich habe meine Schattenseiten. Und manchmal zeigen die sich ganz unvermittelt, das ist mir peinlich. Da gibt es Dinge, darüber rede ich auch nicht gerne mit Gott. Es braucht viel Geduld von seiner Seite, dass ich den Mut habe, dann in den Spiegel zu sehen, seiner Erkenntnis und nicht ein altes Foto von mir drüber zu hängen, was mir besser gefällt. Im Psalm 139, da finde ich sowas wieder. Da betet einer: Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann das nicht begreifen. Und dann geht's weiter. Dann kommt die Kehrseite der Medaille. Wohin soll ich bloß gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel? So bist du da. Bettete ich mich bei den Toten? Siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich halten und deine Rechte mich führen. Spräche ich Finsternis, möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein. So wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Und dann kommt es ganz widerstrebend. Ich danke dir, in Klammern, trotzdem dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Also, ich bin vor Gott, er sieht mich durch und durch und das ist manchmal schwierig für mich. Und dann bete ich, Herr, ich bin mir manchmal selbst ein Rätsel. Leuchte mit deiner Liebe und deinem Licht in meine Untiefen und halte mich, dass ich nicht weglaufe und hol mich zurück, damit dein Licht meine Finsternis erhellt. Und lass das Blut Jesu, was vergossen ist für meine Sünden, auch für die Verborgensten, lass diese Sünden bedeckt sein und heile die blauen Flecken meiner Seele. Wenn ich die Ich-Perle bete, dann dauert das manchmal nur 30 Sekunden. Danke zu sagen geht ganz schnell. Aber es gibt auch Tage, da bin ich 30 Minuten mindestens damit beschäftigt. Dann gehe ich nämlich die Ereignisse meines Lebens entlang, bei denen Gott seine Finger im Spiel hatte. Jedenfalls die, bei denen ich das gemerkt habe. Und ich denke daran, wie ich mit meiner Frau nach Bamberg gekommen bin, vor einem halben Jahr. Oder wie Gott den Weg geöffnet hat nach Bayreuth. Oder davor Worms. Oder davor Landshut. Oder davor Konstanz. Und davor Studium Hamburg. Und so weiter. Mir fallen Weggabelungen ein, wo ich wichtige Entscheidungen treffen musste. Ich denke an Worte Gottes, die mein Leben geprägt haben und verändert. Und Menschen, die mir geholfen haben, ihm zu vertrauen. All diese Erlebnisse sind wie Denksteine in meiner Erinnerung, aufgereiht einer nach dem anderen. Und sie sind Gottes Geschichte mit mir und eigentlich bilden sie das, was ich, mein Ich, meine Persönlichkeit nenne. Und ich wette, du hast auch solche Erlebnisse. Es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern. Darüber nachdenken und mit Gott darüber reden. Im Buch Josua kommen wir im 3. und 4. Kapitel an die Stelle, wo das Volk Israel den Jordan überqueren soll und in das gelobte Land ziehen. Und das Wasser teilt sich vor ihnen und sie gehen trockenen Fußes hindurch, obwohl der Jordan zu der Zeit Hochwasser geführt hat, also viel größer war als sonst. Und sie kommen sicher in ihrer Zukunft an. Als nun das Volk ganz über den Jordan gegangen war, sprach der Herr zu Josua: Nehmt euch aus dem Volk 12 Männer, aus jedem Stamm einen, und gebietet ihnen, hebt mitten aus dem Jordan 12 Steine auf, von der Stelle, wo die Füße der Priester stillstehen, und bringt sie mit euch hinüber und legt sie in dem Lager nieder, wo ihr diese Nacht bleiben werdet. Wenn eure Kinder später einmal fragen, was bedeuten euch diese Steine, so sollt ihr ihnen sagen, weil das Wasser des Jordans weggeflossen ist vor der Lade des Bundes des Herrn, als sie durch den Jordan ging, sollen diese Steine für Israel ein ewiges Andenken sein. Israel ging auf trockenem Boden durch den Jordan. Liebe Schwestern und Brüder, Gott hat eine Geschichte mit Israel, aber auch mit mir. Und es ist gut, sich daran zu erinnern. Das sind Meilensteine des Lebens. Und diese Geschichte enthält all die großen Taten, die Gott getan hat, damit ich der werde, der ich in seinen Augen sein soll. Also, ich und Gott, wir haben eine Geschichte und wir schreiben sie gemeinsam. Und dann bete ich diese Stationen durch und sage, Herr, das fand ich schwierig, das hat super geklappt und da hattest du einen Gedanken, da wäre ich nie drauf gekommen, ich danke dir dafür. zuletzt erinnert mich die Ich-Perle daran, dass ich auch Nein sagen kann. Manchmal ist ein Nein wichtig, Menschen gegenüber zum Beispiel, damit ich gesund bleibe und damit ich nicht ausgebeutet werde. Und ich will Nein sagen zur Sünde, die mich ständig umstricken will. Die Fähigkeit, Nein zu sagen, macht deutlich, dass ich einen freien Willen habe. Deshalb kann ich Nein oder auch Ja sagen, ganz nach Belieben. Das kann ich sogar Gott gegenüber. Jesus erzählt ein Gleichnis von zwei Brüdern. Da sagt der Vater zu den beiden, sie sollen doch bitte in seinem Weinberg arbeiten. Und der eine sagt Ja und meint Nein und er kommt nicht zur Arbeit. Und der andere sagt abrupt Nein und später bereut er das und er verwandelt sein Nein in ein Ja. Jesus würdigt meinen freien Willen ebenso wie der Vater in dem Gleichnis den freien Willen seiner Söhne würdigt. Und deshalb befiehlt Jesus nicht, ihm nachzufolgen oder einen bestimmten Dienst zu tun oder den Wohnort zu wechseln, sondern er ruft nur. Als Jesus einen Besuch bei Maria und Martha in Bethanien gemacht hat, da kommt Martha zu ihrer Schwester und sagt ihr, der Meister ist da und ruft dich. Wie antworte ich auf seinen Ruf? Gott und ich, das ist eine Frage der Beziehung und eine Frage, ob ich dem Ruf Jesu antworte und ob ich ihm auch das große Ja gebe und ob ich dem auch immer wieder das kleine Ja folgen lasse. Und ich bete, Herr, ich bete dich darum, dass ich dir darin treu bin und dass ich nicht im großen Ja gesagt habe und im kleinen dir dann ein Nein gebe. So, ich wiederhole nochmal das Ganze. Ich bin direkt neben Gott. Das ist mein Ehrenplatz. Ich darf bei ihm sitzen. Ich bin sogar fast wie Gott, sein Ebenbild, ein Mensch. Ich bin vor Gott, er sieht mich, das ist manchmal schwierig für mich. Ich und Gott, wir haben eine Geschichte und wir schreiben gemeinsam daran. Und Gott und ich, das ist eine Frage der Beziehung und eine Frage, ob ich dem Ruf Jesu antworte, ob ich ihm das große Ja sage, und ob ich ihm dann immer wieder auch das kleine Ja gebe. Also, so oder so ähnlich kann ich mit dieser Ich-Perle beten. Sie inspiriert mich. Und sie hilft mir, ich zu sagen und mich zu erkennen, wie ich vor Gott bin. Ich glaube, meine Urgroßmutter hat damals ganz falsch gelegen, dass sie mich nicht in den Spiegel gucken lassen wollte. Gut, dass man, wenn man älter ist, Dinge korrigieren kann, die man erkannt hat, dass sie falsch sind. Ist das nicht schön?